Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Spare in der Zeit, dann hast du Filme in der Not. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ihr hört es an der dreckigen Lache im Hintergrund. Mein geschätzter Kollege Tino Hahn ist wieder mit am Start.
Hallo.
Ja, just the two of us. Wir werden heute mal, glaube ich, die kürzeste Folge aller Zeiten präsentieren. Ich sage es jetzt voraus.
Wie immer.
Und wollen ein wenig, ja, Serviceleistung erbringen hier. Denn wir wollen euch auf gleich zwei Festivals hinweisen, die jetzt dieser Tage starten und die beide ein wirklich doch komplett unterschiedliches Programm aufweisen. Also ich glaube, es gibt nicht eine richtige Überschneidung, oder? Wenn ich jetzt richtig sehe.
Erstaunlicherweise beziehungsweise erfreulicherweise nicht. Beziehungsweise für die Leute, die nicht in der Nähe vom Hardline-Festival wohnen, wahrscheinlich dann auch ein bisschen traurig, dass man manche der Filme nicht sehen kann. Aber genauso umgekehrt auch, wer nicht in der Nähe vom Hardline wohnt, wird nämlich auch keinen der Filme auf dem Fantasy-Filmfest sehen können. Also es ist erfreulich, wie ist denn das Wort dafür? Was ist das Gegenteil von deckungsgleich?
Deckungsunterschiedlich.
Unterschied. Sehr gut. Fleißbienchen.
Ja, also wir wollen heute kurz mal ein wenig über die jeweiligen Programme des Hardline-Festivals und des Fantasy-Filmfests reden. Das Hardline-Festival startet jetzt, ich bin natürlich wieder hier auf der Zeile verrutscht, am 11. April und geht bis zum 14. April und ist halt eben in Regensburg. Das Fantasy Filmfest ist jetzt wieder auf Tour und geht jetzt am 18.04. los, wo in Berlin und in Köln. Und danach geht es in den Städten Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart weiter. Das kennt man ja schon aus den letzten Jahren. Also hier und da kommt mal eine Stadt dazu, hier und da fällt leider auch mal wieder eine Stadt weg. Es hängt dann so immer ein bisschen mit den lokalen Kräften vor Ort zusammen.
Aber nur beim Fantasy-Filmfest, nicht generell. Genau. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Und das Hardline-Festival ist halt, wie gesagt, nur in Regensburg. Ja, und hat uns auch schon, wie gesagt, ein paar Filme zur Verfügung stellen können. Oder genauer gesagt, haben wir vielleicht hier und da schon ein bisschen was gesehen und wollen halt mal ja die ein oder andere Empfehlung aussprechen oder generell einfach mal auf dieses Programm gucken. Deswegen wird das heute alles ein bisschen knapper, nicht immer ganz so ausführlich. Und ja, hoffentlich Animation genug, um eben vielleicht den Weg auf sich zu nehmen, um das eine oder eben das andere Festival zu besuchen.
Wobei es beim Hardline eher eine Retrospektive wird, aber ich hoffe, das ist für euch halbwegs zu verschmerzen, denn ist der Weg nach Regensburg ist wahrscheinlich für alle, die nicht in Regensburg wohnen, weit. Und es geht uns also eher darum, quasi eure Watchlist nochmal gut zu füllen, denn das wird der einzige Spoiler in dieser Ausgabe sein. Das Hardline Festival ist immer extrem gut kuratiert. Also da sind viele Sachen dabei, die man so vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man sich danach denkt, oh, gut, dass ich die zumindest irgendwie mal empfohlen bekommen habe oder theoretisch eine Möglichkeit hatte, die sehen zu können.
Ja, oder halt, dass man sie vielleicht irgendwo ganz weit hinten irgendwo abspeichert und so von wegen mal, irgendjemand hatte doch mal über den Film oder diesen Titel geredet und vielleicht hat man dann zur richtigen Zeit das Quäntchen, sag ich mal, Gedächtnis übrig, um ja diese Informationen abzurufen. Aber ja, wir können ja schon mal zwei sehr, also eher prominente Vertreter beim Hardline Festival abhaken. Über die wir auch hier schon teilweise gesprochen haben, aber halt eben ja immer nur so ein bisschen im Wagen, weil wir, ich glaube, bis auf Tino hat den einen zum Beispiel keiner von uns gesehen gehabt. Da läuft zum Beispiel Stop Motion, Das ist, der neue Film oder der erste Langfilm, oder? Der erste Langfilm.
Mhm. Erste Langfilm von?
Ach, verdammt.
Robert Morgan. Robert Morgan. Genau.
Der Robert Morgan hat unter anderem Kurzfilme gemacht und war
so
für besondere
ABCs of Death kennt, also zum Beispiel genau. Day is for the Lost.
Also hat so besonders eklige Animationsfilme für ABCs of Death gemacht. Und jetzt eben seinen ersten Langfilm. Und du hast den schon gesehen, ne?
Mhm, ja.
Was sagst du?
Und sehenswert, wobei man schon merkt, oder wobei ich mir im Idealfall gewünscht hätte, dass er auch so lieber sowas wie Mad God gemacht hätte und quasi ganz drauf verzichtet hätte, eine kohärente Story erzählen zu wollen. Denn immer, wenn es in diese Stop-Motion reingeht, in diese Miniatur-Knetfiguren, dann ist es echt richtig creepy und geht auch ziemlich an die Nieren. Und die erste halbe Stunde vom Film ist auch recht... Ja, jetzt nicht komplett ungewöhnlich, aber dann wird es auch so ein Mutter-Tochter-Gespann, die gemeinsam an so einem Projekt arbeiten. Die Mutter kontrolliert das also mit strenger Hand. Der Perfektionismus der Mutter lastet dann auf den Schultern der Tochter. Das ganze Projekt droht dran zu zerbrechen. Und das war dann doch so ein bisschen arg vorhersehbares, ja, Drama. Was jetzt ja, ein bisschen negativ klingt. Also es war, dass man aber gleichzeitig immer, wenn diese Stop-Motion-Sequenzen kommen, denkt man so, geil, wie creepy das hier einfach ist. Und dann, wenn die Handlung vorangetrieben wird, denkt man so, okay, unangenehm, aber es ist halt eher so ein bisschen zu sehr, ja, kaputte Familie. Und das war dann ein bisschen traurig, weil er trotzdem gruselig ist, aber so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bleibt. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so einen relativ straighten Horrorfilm dreht und quasi nur in den Szenen, wo er so, ja, wo er so seine Spezialitäten ausspielen kann, dann wirklich brilliert.
Ja, aber ich sag mal so, diese Szenen haben mir anhand des Trailers auch am meisten Lust auf den Film gemacht. Mhm. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich da an Realfilm oder Darstellung gesehen habe, dass mich jetzt so irgendwie über alle Maßen interessiert hat. Aber ich fand halt in Kombination eben mit diesen Stop-Motion-Animationen, die halt wieder abermals echt einfach, ja, ich weiß nicht, der kriegt es irgendwie hin, so richtig schön dreckig zu sein oder so, so richtig schön eklig zu sein, so. Also immer wieder hin. Man kann ja gewisse Tricks ja auch durchschauen, so, oder beziehungsweise wenn man halt lange genug hinschaut, dann verliert es ja auch irgendwo seine Fähigkeit, den Magen umzudrehen. Aber nochmal, also das nur im Trailer zu sehen, das hat mir schon gereicht, um zu sagen, oh Mann, das ist wieder, ja, fühlt sich wieder ungut an und das im besten Sinne halt. Und deswegen, also auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. Und natürlich sind wir halt nach wie vor auf, ich weiß nicht, hast du ihn schon gesehen, In a Violent Nature?
Nee, gar nicht. Also das finde ich auch eine richtige Meisterleistung, dass sie sich den Film gekrallt haben, denn das war, glaube ich, so ein Film, oder ich mutmaße jetzt einfach mal, dass das Fantasy-Filmfest da auch stark hinterher war, denn das, glaube ich, so der Indie-Horrorfilm, den so, glaube ich, der meiste Vorab-Hype dieses Jahr zuteil wird.
Ja, und das ist dann, das macht es dann halt auch schon gleich wieder schwierig.
Hm.
Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt schon wieder nicht schon zu sehr durch die Medien genommen worden ist, um überhaupt dann dem Hype standzuhalten. Weil ja, selbst wenn man es mal in Relation setzt, von wegen, ey, es gab so und so viel 1000 Berichte zu dem Film oder so und so viel, weiß ich nicht, Social-Media-Interaktion hat einen Quotienten von dem und dem und daran kann man halt irgendwie ja die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen von Menschen einordnen, was natürlich Quatsch ist, weil jeder persönlich natürlich anders empfindet. Und sag ich mal, sich entsprechend anders auch auf Filme freut oder vielleicht auch gar nichts erwartet, wenn er da reingeht. So, ne? Aber halt bei mir ist es so, ich habe schon jetzt durch eben die ganze Vorberichterstattung eine gewisse Erwartung an diesen Film, beziehungsweise ja, also bin halt schon in einem gewissen Maße gespannt auf den Film und hoffe halt, er kann dieser Spannung auch irgendwie eine Entlastung verschaffen, also so eine richtige Entlastung verschaffen. Ja. Aber wenn man da sitzt und sich denkt, wann kommt's denn jetzt? Und dann kommt's denn irgendwie gar nicht. So wie zum Beispiel, also nur ein Beispiel, aber für mich war so X war für mich so ein Fall. Ja? Mhm. Ich habe den inzwischen jetzt auch, glaube ich, dreimal gesehen Und je öfter ich den gesehen habe, umso entspannter kann ich mir diesen Film angucken. Mhm. Ich weiß noch, beim ersten Mal, ja, war ich schon so ein bisschen ernüchtert, weil es halt irgendwie dann doch nicht das war oder nicht das Besondere war, von dem ich gedacht habe, dass es das ist, aufgrund eben, ja, was man so gehört hat, was man so gelesen hat, was so gemunkelt wurde und so weiter und so fort. Und jetzt mit Maxine zum Beispiel, da habe ich überhaupt kein Problem. Ne? Also da lasse ich mich immer ganz entspannt drauf ein.
Ja, denn, ja, also das
kann ja jetzt alles werden.
Ja, ja, also so mal aufgebaut und dann wieder zerstörte Erwartungshaltungen lassen einen relativ entspannt an was rangehen. Aber diese, also das Hardline Festival schreibt, dass In a Violent Nature ein perverser Bastard aus Freitag der 13. und Gus Van Sant's Elephant ist. Und ich glaube, das gibt auch schon so ein bisschen das Feeling, auf welche Erzählgeschwindigkeit man sich einlassen kann.
Ja, und das ist dann halt die Frage, ne? Weil, klar, wenn der jetzt wirklich so eine ruhige Erzählweise hat wie Elephant, dann, ja, weiß ich nicht, dann befürchte ich so ein Skinner-Marink-Effekt, weißt du, bei
ja, also vielleicht. Die Frage ist halt, ob man so denkt, oh nein, das Unausweichliche passiert gleich, ich kann es kaum ertragen, oder ob man denkt, ey, Alter, lauf mal schneller. Also das ist ja so der Punkt. Also das hängt ja komplett von der Inszenierung ab, ob man nach 10 Minuten denkt, shit, ich habe einen Fehler gemacht, oder ob man denkt, geil, geil, geil. Also ich hoffe mal, dass er, also ich glaube, er wird more arty sein, als man erwartet. Oder halt eben überhaupt nicht, dass das wieder sowas ist, wo so rein interpretiert wird, wo man so denkt, puh, das kann ja nicht sein, dass einfach nur 90 Minuten jemand durch den Wald läuft und alle 10 Minuten jemanden tothaut. Da muss ja mehr dahinter sein. Also ob er so das Opfer der Erwartungshaltung von anderen würden, so hochgechest wurde, oder ob man dann nur sein Opfer von seinen eigenen Erwartungshaltungen wird. Auf den bin ich echt sehr gespannt, gerade weil der sonst auch noch nirgendwo andere Termine hat.
Ja, das hat mich auch überrascht. Also der wurde ja in Amerika schon ein, zweimal gezeigt, wo er den Hype aufbauen konnte. Und naja, und dann eher wieder, sag ich mal, ich weiß nicht, ist es bestimmt wieder Raven Banner oder so?
Nee, Shudder. Also Shudder und IFC steht zumindest auf dem Poster drauf. Also kann auch sein, dass es dann wieder für Europa irgendwo anders landet, aber...
Ja, aber das ist es doch dann wieder. Ja. Ne? Also Raven Banner sagt dann irgendwie weltweit kein Thema, aber in Europa ist es dann immer irgendwie so ein Hackmeck, weil sich dann wahrscheinlich gleich mehrere Leute auf so einen Titel stürzen, wahrscheinlich auch können. Ne? Also das ist ja auch das Ding, wenn nicht irgendwie diese Filme irgendwie verfügbar wären, glaube ich, gäbe es da glaube ich nicht so ein Gerangel drum.
Ja,
ja, dann wäre da auch nicht. Dann wären die ja auch ja wahrscheinlich auf allen Festivals, also allen möglichen Festivals. Ja.
Um mal, damit die Folge nicht die kürzeste aller Zeiten wird, dieser Coffee Table, auf den ich ja auch so gehypt bin, aber über den bisher wenig zu lesen ist, lief ja in Deutschland einfach bei Hof Festival. Und seitdem auch nirgendwo.
Ja. Ja.
Also auch so strange, weil ich glaube, das könnte schon so der größte, naja, nicht Sicko, aber der größte unangenehme Film dieses Jahr werden. Aber ploppt auch nirgendwo auf. Deswegen, da bin ich auch echt gespannt. Ja, und am 31. Mai hat halt In a Violent Nature Release-Termin in Amerika und sieht auch nicht so aus, ob es einfach nur noch ein Festival wäre, sondern ob er dann halt vielleicht auf Shutter droppt. Und dann werden wir sehen.
Ja, was könnt ihr ansonsten noch sehen, außer In a Violent Nature?
Stark.
Kill Your Lover zum Beispiel, wo es um eine toxische Beziehung geht. Würde man anhand des Titels vielleicht nicht unbedingt denken.
Den habe ich aber Bock. Also das sah alles nice aus irgendwie.
Ja, ach du, ich glaube auch. Ja, also das kann man glaube ich schon mal machen. Das Ergebnis ist effektreicher Bodyhorror irgendwo zwischen Blue Valentine und Die Fliege. Ja, gut, sind natürlich wieder strenge Titel, die hier genannt werden, ja, große Titel genannt werden, Titel, die vielleicht die falsche Erwartungshaltung auch wecken können, aber ich muss auch sagen, was ich jetzt so anhand der kurzen Überfliegens des Letterboxd-Eintrags irgendwie gesehen hatte, klang jetzt auch nicht gerade verkehrt. Ich habe es dann geschafft, mir tatsächlich auch einen Film noch reinzuziehen.
Genau, ich mach auch eine Überleitung, weil nämlich Kill Your Lover geht nämlich erfreulicherweise auch nur 74 Minuten und ein anderer Film ist auch relativ kurz, den konnte Daniel nämlich schon sehen.
Ja, und da muss ich sagen, das fand ich anständig, dass dieser Film dann doch relativ kurz ging, weil er schrammt auch ein bisschen knapp an der typischen Brandmarkung. Ja, für einen Kurzfilm okay, aber als Langfilm vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Vorbei. Das geht hier um, ja, wir erfahren seinen Namen erstmal nicht. Es geht hier um einen etwas älteren Herrn, der sagt, also beziehungsweise der sitzt von einem anderen älteren Herrn und sagt halt so, hier, wie lange möchten Sie? Ich möchte gern so und so viele Tage. Oh, das ist aber schon lang. Ah, komm, dann machen wir 12. Okay, dann vereinbaren Sie quasi 12 Tage. Und man stellt fest, okay, 12 Tage Aufenthalt hat er vielleicht jetzt in diesem Haus, in dem er sich befindet, in dem er zu essen bekommt, in dem er aber auch arbeiten muss, in dem er den Flur oder den Boden putzen muss, in dem er irgendwie in der Küche Besteck wegräumen muss, Pfannen und irgendwelche Töpfe auswischen muss und so weiter und so fort. Und nicht nur er macht das, sondern eine ganze Reihe an, ja, erstaunlicherweise dann auch nur Männern, die alle so ein bisschen trostlos wirken. Die schlurfen alle so vor sich hin, die darben alle vor sich so hin. Manche gehen oder ein paar dürfen halt auch irgendwo im Garten des Anwesens spazieren gehen, beziehungsweise gehen halt einfach spazieren. Manche unterhalten sich, andere sind nur für sich alleine. Und man versteht erstmal nicht so ganz, was es eigentlich mit diesen Leuten auf sich hat. Dann gibt's aber nochmal eine Information, die sagt, also da unterhält sich unsere Hauptfigur nochmal mit einem der, ja, wie soll man sagen, Besitzer dieses Riesenanwesens, der dann halt sagt, dass, naja, er gerufen wird oder dass man auf ihn zukommt, wenn es denn der richtige Zeitpunkt ist. Und das wird dann halt sein, wenn man als nächstes oder wenn man einen Donner hört. Und dann fragt er halt, ob diese Possession, ja, also ob dieses, wie soll man sagen, diese Besetzung, ja, oder in, ja, ob die irgendwelche körperlichen Schmerzen hervorruft. Und er meinte, wie lange haben Sie, wie viele Tage haben Sie nochmal? 12? Ja, Sie werden ein paar starke Kopfschmerzen haben danach, aber ansonsten war es das. Und man kriegt irgendwie den Gedanken oder die Informationen so mit, dass diese Leute da alle sind, weil sie von irgendetwas, ja, besessen werden sollen. Und das aber auch freiwillig. Die haben sich wohl alle in ein schwarzes Auto gesetzt und wurden dann zu diesem Haus gefahren, um dort von irgendetwas besessen zu werden. Und darum geht's in diesem Film. Und wie diese Männer halt dann darauf reagieren, als sie herausfinden, was da eigentlich dahinter steckt. Und wie sie dann halt versuchen, mit dieser Situation, sag ich mal, umzugehen oder halt darauf zu reagieren. Und dann sieht man aber immer noch mal wieder so ein paar andere Bilder, die eher so ins Surreale abdriften. Und als man dann wirklich sieht, worauf die da, sag ich mal, sich einstellen müssen, denkt man sich, what the fuck? Und wirklich, ich war die ganze Zeit drin, bam, bam, bam. Ich bin diesen ganzen Film mitgegangen und er ist nicht lang, das muss man dazu sagen. Also wirklich, das vergeht schnell, weil man sich halt ständig noch Fragen stellt und immer rätselt, wie es denn jetzt weitergeht und was jetzt als nächstes passiert. Und ich bin interessiert wirklich dran geblieben. Ich muss auch dazu sagen, in dem Film sind echt ein paar geile Bilder drin. Der ist in Schwarz-Weiß gefilmt und also wirklich nur in Schwarz-Weiß gefilmt, was diese Trostlosigkeit wahrscheinlich auch noch so ein bisschen unterstreichen soll. Aber es hat sogar eine Bewandtnis, muss ich jetzt im Nachhinein sogar auch sagen. Aber dann kommt der Film, sag ich mal, in seine letzten, keine Ahnung, 10 Minuten, sage ich jetzt mal. Und das habe ich nicht verstanden. Also Das ist wirklich, also ich krieg eine Ahnung von dem, was es irgendwie sein kann, aber so ganz entschlüsselt habe ich es noch nicht. Ja. Und ja, ich bin auch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich so glücklich jetzt da rausgegangen bin oder zufrieden da rausgegangen bin. Ich kann aber auch nicht verhehlen, dass mich das alles echt interessiert hat, obwohl es auch, sage ich mal, relativ untypische Charaktere sind, denen man hier, sage ich mal, als Hauptprotagonisten folgt. Alles irgendwie ältere Männer, die jenseits von irgendwie irgendeinem Rollentypus sind, so, also, keine Ahnung, passt halt nun so wirklich gar nicht ins Bild. Und es wird auch nicht so wirklich viel erklärt. Also man bekommt halt schon Informationen, weshalb die nicht so viel miteinander reden oder das gewisse Themen auch vermeiden. Aber trotzdem, so diese einzelnen Figuren werden nicht allzu sehr entschlüsselt. Und wenn man dann quasi diesen Film gesehen hat und vielleicht sogar mehr verstanden hat als ich, dann wird man das Ganze zuvor Gesehene natürlich wieder unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Und da ist, glaube ich, abhängig wirklich, wie viel man oder wie sehr man das, sag ich mal, dann doch umsetzen konnte. Ist mein Eindruck jetzt von der Geschichte. Aber ich will dem Film auf jeden Fall eine gewisse Faszination nicht absprechen. Und ich fand ihn dann doch dafür, dass der halt nur in dieser einen Location spielt, fand ich den teilweise echt, ja, schick inszeniert. Der hat jetzt nicht so dieses allerfilmischste Bild. Das Bild ist eher so ein bisschen, wirkt ein bisschen digitaler. Aber trotzdem schön stylisch, immer schön symmetrisch, langsame Kamerafahrten, die entweder Menschen beim Arbeiten beobachten oder halt diesen wirklich großen Prachtbau irgendwie einfangen, der bestimmt auch nochmal in der Relation steht. Aber die besseren Bilder kommen dann halt irgendwie so ab der Hälfte. Und das muss ich sagen, durch die Entscheidung, den Film in Schwarz-Weiß zu inszenieren, wirkt dann auch nochmal dementsprechend gut. So, also da waren ein paar Momente dabei, die waren schon, ja, nicht ganz ohne, aber die waren ästhetisch vor allem sehr faszinierend. So, mhm. Ja. Ja. Also hat mir gefallen, aber ich bin mit dem drauf. Ende halt okay. Unglücklich.
Da reden wir nochmal abseits, wenn ich ihn geguckt habe.
Ja. Und wirklich italienische Produktion, ne? Also ich war echt überrascht. Ich mochte die Darsteller so. Mhm. Ich meine, die hatten auch jetzt nicht unbedingt die allerschwierigsten Aufgaben. Der Hauptdarsteller war schon cool. Mhm. Aber die beiden anderen Jungs so, die wirkten mir eher, weiß ich nicht, wie Leute, die jetzt nicht allzu oft vor der Kamera stehen. Und ich fand trotzdem, dass sie das echt ganz gut gemacht haben. Und ja, also ein ungewöhnlicher Film, aber auch ein Film, wo ich auch zwischenzeitlich befürchtet habe, der geht in eine Richtung wie dieser Film von der Ehefrau von Gaspar Noé, den wir in Sitges gesehen haben.
Ach, wie Earwig.
Earwig, genau, Earwig. Ja. Ja, also ich dachte tatsächlich eine Zeit lang, das ist so ein bisschen, das geht dann so ein bisschen in Richtung Earwig. Und Gott sei Dank ist es dann nicht so geworden. Also, was heißt Gott sei Dank? Aber ich fand dann doch gut, dass es nicht so geworden ist.
Gut. Dann mache ich mal mit einem Film, der auch nur an einer Location spielt, weiter. Denn You'll Never Find Me dürfte auch einer der, wenn das noch nicht ist, spätestens bald zu einem der Horror-Geheimtipps dieses Jahr werden, beziehungsweise eher Psychothriller-Geheimtipps. Mir hat er echt gut gefallen. Es sind einfach nur zwei Personen in vier Wänden, nahezu die ganze Zeit. Also es ist wirklich ein Kammerspiel. Und ich lese einfach mal vor, was das Hardline-Festival sagt, worum es geht. In einer stürmischen Nacht treffen zwei Menschen aufeinander. Völlig durchnässt sucht eine junge Frau Unterschlupf im abgelegenen Wohnwagen des Bärbeißigen. Auch schönes Wort, was man viel zu selten hört. Bärbeißigen einsieht das Patrick. Sie komme vom Strand und habe ihn zufällig gefunden, sagt sie. Bei diesem Sturm um 2 Uhr morgens. Trotz gehöriger Skepsis gibt Patrick der Besucherin Obdach. Doch so wie sich das Unwetter mit jedem Grollen immer mehr verdichtet, umso beklemmender wird auch die Stimmung im Trailer. Treibt hier irgendjemand ein falsches Spiel? Und das klingt relativ kompakt, aber die beiden Darsteller sind mega gut. Es ist mega spannend inszeniert. Und wenn man nur annähernd so ein Fable hat für so ein minimales Setting, wo man halt weiß, okay, es wird nicht ums Haus gerannt die ganze Zeit oder am Ende kommt noch ein Auto mit 8 Leuten, die irgendwie sich den Trailer noch als Ferienwohnung fürs Wochenende gemietet haben, um den Bodycount irgendwie künstlich zu erhöhen. Ja, könnt ihr schon so eine kleine Perle entdecken, finde ich. Also mir hat das echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerade cool. Weil es einer dieser Slowburner ist, wo man schon merkt, dass die slow sind. Also es ist auch so ein Film, wo man jetzt nicht denkt, geil, gleich nochmal gucken, sondern eher so, oh, in 2 Jahren ziehe ich mir den nochmal rein. Aber man will die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Und er geht halt auch so unerbittlich weiter. Und man ist erst so, es ist so erst diffus, man ist so ein bisschen unbehaglich. Und dann, sobald sich dann entblättert, was hier wirklich so abgehen könnte, dann ist man, glaube ich, endgültig hooked. Oder man hat halt schon vorher abgeschaltet, zumindest ja. Im Kopf.
Ich bin
Weil
auch.
Das ist ja halt so, dass so Filme halt sehr viel schon ein bisschen Sitzfleisch erfordern und ein bisschen Fokus, weil aber ich mag solche Rededuelle super gern.
Ist der länger?
Aber, also die Spannung wird halt schon aus Dialogen. Bitte, was ist der?
Ist der länger?
99 okay, Minuten.
Das geht.
Ja, das geht auch noch, alles gut, klar. Und dann mache ich auch noch den letzten, spielt nur an einem Ort Film, den ich noch schon gesehen habe. Ich habe nicht diesen Property schon gesehen, beziehungsweise Liste in das Heartland unter dem Originaltitel Propriedade, der ist aus Brasilien. Und darum geht es. Die Wohlhabende, aber von einer Geiselnahme schwer traumatisierte Theresa lässt sich von ihrem Mann Roberto überreden, die Stadt kurzzeitig zu verlassen und auf das Landgut der Familie zu reisen. Der Zeitpunkt hätte auch nicht schlechter sein können, denn die dortige Form sei einem Hotel weichen, weshalb die gesamte Arbeiterschaft des Guts entlassen wurde. Die ohnehin explosive Situation fordert schon erste Opfer. Mit der Ankunft des Paares gibt es für die wütenden Ex-Angestellten schließlich kein Halten mehr. Und wenn es einen Film gibt aus Brasilien, wo wir beide in den letzten Jahren immer wieder drüber gesprochen haben, ist das natürlich Bacurau.
Genau.
Und hier drängen sich auch schon Vergleiche zu auf und vielleicht ein bisschen relativieren. Ich finde, die Klasse von Bacurau erreicht er nicht durchgehend, aber der ging mir schon ganz schön an die Nieren, denn das passiert auch relativ früh im Film. Die Frau sperrt sich halt in ihrem gepanzerten Fahrzeug vor diesen Ex-Angestellten ein. Also auch quasi ein Kammerspiel, was größtenteils in dem Auto spielt, beziehungsweise um das Auto drumrum. Und diese klaustrophobische Stimmung transportiert sich schon echt gut. Also das ist eine Mischung aus Sozialdrama, ja, und John Carpenter's Assault on Precinct 13, wenn der Precinct ein Auto gewesen wäre. Und das geht schon ganz schön an die Nieren. Natürlich kommt auch so ein bisschen so, also Cucho kommt einem noch unweigerlich in den Kopf. Und ich habe den auf der Berlinale letztes Jahr schon gesehen. Und da ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, als der Regisseur hat eine Geschichte da erzählt. Und der Dolmetscher ist übersetzt und hat dann angefangen zu weinen und konnte 5 Minuten sich kaum einkriegen, weil ihn diese Geschichte so berührt hat. Und um die Stimmung hier jetzt nicht runterzuziehen und auch nichts über den Film zu spoilern, hat es mich auch sehr runtergezogen. Und ich glaube, die meisten Leute im Saal auch. Also der ist kein Fun-Watch auf jeden Fall. Aber auch teilweise beeindruckend gemacht, wie unerträglich diese Atmosphäre ist, wenn dann im Auto die Panik ausbricht, draußen der Mob immer wütender wird. Und es ist ein bisschen konstruiert, dass die Frau halt von der Geiselnahme noch schwer traumatisiert ist, weil natürlich spielt das eine große Rolle dafür, wie sie dann halt auch in diesem Auto reagiert, weil sie ja quasi wieder als Geisel genommen wird, nur diesmal unter anderen Umständen.
Ja.
Hammer, stark. Finde ich auch super, dass man den in Deutschland nochmal sehen kann, weil ich glaube, der geht auch sonst nahezu unter. Aber ist einer dieser schönen Filme, wo man sagen kann, ja, es ist ein Genrefilm. Gleichzeitig kann man auch sagen, nee, das ist einfach eher ein antikapitalistisches Drama. Das ist dann so der individuelle Blickwinkel drauf.
Okay. Ja, ich habe noch einen Film ins Auge gefasst. Also den habe ich mit auf dem Zettel. Dann hatte ich hier noch der interessiert mich schon ein bisschen, aber jetzt auch nicht allzu sehr. Das ist dieser Life as Seil. Also das ist dieser luxemburgerische Film um ein Dorf, das unter strenger Hand regiert wird. Und dann versucht ein Mädchen zu fliehen. Die Eltern werden umgebracht. Und 15 Jahre später taucht dann irgendwie eine geheimnisvolle Frau auf. Ja, scheint ja doch irgendwie vom Aufwand her ganz, ganz nett zu sein. Und ein Film aus Luxemburg.
Bei dem muss ich dazu sagen, also das ist kein Qualitätsurteil jetzt, eher so ein, ich kann auch nur eine bestimmte Menge am Tag erdulden, aber in dem bin ich in Sieges nach einer Viertelstunde rausgegangen.
Ja.
Aber, nee, auch weil ich dachte, geil, aber der ist nicht so schnell erzählt und ich habe noch 3 weitere Filme heute. Das wird mich killen, beziehungsweise schlecht ausgehen für die Filme, die danach kommen, wenn ich mir jetzt eher so eine Mischung aus, ja, ein bisschen Neo-Western, ein bisschen Hexenverfolgung, oder nicht mehr Hexenverfolgung, aber so dieses mittelalterliche, wir misstrauen erstmal allem, was weiblich ist.
Ja.
Und ich fand das stark, weil das Setting geil aufgebaut wird, aber ich dachte auch so, boah, 125 Minuten, das kann ich jetzt leider nicht machen, wenn
ich
noch 3 andere Sachen gucke.
Ich werde den jetzt halt per Screener gucken können, dementsprechend werde ich das halt nicht, sag ich mal, so kalkulieren müssen und dementsprechend habe ich dann auch wahrscheinlich die Muße, mich darauf einzulassen, aber der hat mich halt interessiert und ja, Und dann bin ich halt echt noch gespannt auf diesen Demigod, The Legend Begins.
Ja, ich auch.
Ein asiatischer, ja, Martial Arts, Fantasy Martial Arts Puppenfilm. Ja, also wirklich ein bisschen CGI oder CG-Animation noch dazu. Aber wenn man sich die Bilder so anguckt, ist es halt einfach ein richtiger Puppenfilm.
Hm.
Und ich habe ein bisschen Bock drauf.
Ja.
Also kurz Inhalt: Entgegen dem Rat seines Lehrmeisters setzt Kampfkunstschüler Su Huan Jen seine heilsame Akupunkturtechnik bei einem mächtigen Herrscher ein. Als dieser stirbt, wird Su Huan Jen Opfer einer Intrige und ist gezwungen zu fliehen. Sein ehemaliger Freund Yu Huan, Sohn des verstorbenen Oberhauptes, macht sich die Zauberkraft der fünf Berge zunutze. Alte Mächte erwachen und ein Krieg zwischen Königreichen entfacht. Ob der monströse Tiergott Quilin über das Schicksal der Menschheit entscheiden kann? Fragezeichen. Ja, Mann, aus Taiwan. Bock drauf. Also, ja. Hey, Puppen und Blutfontänen wird geschrieben. Also akrobatische Fights und Blutfontänen. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Wirklich, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Und wenn das irgendwie eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse Gravitas hat, wenn das eine gewisse Wucht und Schwere hat, so kann ich mir da echt gut vorstellen, dass das unterhaltsam wird.
Mhm. Glaube ich
auch. Aber wahrscheinlich halt auch sehr, naja, wie soll man sagen, sehr durchdrungen von eben dieser asiatischen Fantasy-Folklore.
Ja, aber das, immerhin müssen sie da nicht die Seile wegretuschieren. Das ist ja der große Vorteil. Wahrscheinlich haben sie es nur deshalb als Puppenfilm inszeniert.
Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, es hat einen leichten Team America-Vibe, aber ich will jetzt auch nicht verhehlen, dass es einen leichten Team
America-Vibe. Ja, aber es könnte auch diesen, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wie dieses eine Studio heißt, wo wir diesen Fuchsfilm schon geschaut haben und die auch diesen, wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie dieses Fuchs, ich Google Fox, Stop Motion, ja gut, natürlich nicht der fantastische Mr. Fox. Gone the Little Fox. Ja. Von wem war das? Das ist doch so ein berühmtes Studio, deswegen ist es jetzt sehr peinlich, dass es mir nicht einfällt.
Oh. Ja, Leica war es nicht.
Nee. Aber die haben jetzt nämlich auch was Neues am Start. So, also natürlich ist es nicht wirklich vergleichbar, aber so daran hat es mich auch erinnert.
Ja, und ich warte ja immer noch auf die, also wirklich auf einen Langfilm von diesem anderen Stop-Motion-Samurai-Film. Nicht der, der jetzt vor einiger Zeit viral gegangen ist mit diesem Holz-Samurai, der war auch geil. Aber es gab vorher noch so einen Film, der so ein bisschen an Sekiro erinnert hat und auch mit so einem Samurai, der mit dem Kopf durch die Gegend gezogen ist, von so einem Samurai, der mit dem Kopf durch die Gegend gezogen ist, handelte. Und den fand ich auch super. Also den hätte ich gerne mal als, also sowas würde ich mal als Langfilm gerne sehen. Also das würde ich mir wirklich angucken.
Ja.
Und ey, wenn dieser Demigod hier in die, also ein bisschen was davon aufgreift und ja, keine Ahnung, auch echt gute Action bietet, geil, habe ich Bock drauf. Also auf den freue ich mich.
Habe ich auch Bock drauf, ja. Studio heißt Tekarat. So, jetzt das noch hinterhergeschoben. Und bevor wir zum Fantasy Filmfest kommen, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass das Hardline auch ein Director Spotlight hat. Und ich scheue mich nicht vor den Versuchen, den Namen auszusprechen, den ich natürlich auch vorher in irgendeinem Interview hätte googeln können, wie er heißt. Ich nehme an, er heißt Ted Jogagan. Wahrscheinlich ist es komplett falsch ausgesprochen. Aber das macht ja nichts, solange ich den Namen von seinem Film richtig aussprechen kann. Denn sein neuestes Werk Brooklyn 45 läuft auch als Deutschlandpremiere beim Hardline. Und den fand ich auch ganz nice irgendwie. Also ich musste erst so ein bisschen meinen Frieden mitmachen, weil darum geht's. Brooklyn im Jahr 1945, der Krieg ist seit ein paar Monaten vorbei. Der renommierte Kriegsveteran, Lieutenant Colonel Hookstetter, lädt vier Freunde und Kriegskameraden zu sich nach Hause ein. Alle kennen sich von Kindesbeinen an. Alle haben auch noch ihre Kindesbeine, trotz Krieg. Doch anstelle über alte Zeiten zu plaudern, bittet Hookstetter seine Freunde, mit ihm an einer Seance teilzunehmen, um in Kontakt mit seiner verstorbenen Ehefrau zu treten. Die Veteranen sind skeptisch, doch durch die Beschwörer öffnet sich tatsächlich eine Pforte ins Jenseits mit fatalen Folgen. Pünktchen. Erstaunlich wenig Filmzusammenfassung beim Hardline hören übrigens mit Pünktchen auf, merke ich gerade. Das ist ja sonst ein beliebtes Stilmittel, um Genrefilme spannender zu machen als sie von der Regie gemacht wurden. Den mochte ich ganz gern, dieser Vergleich mit Mischung aus Talk to Me und The Hateful Eight. Wie kann man da noch gewinnen als Film, frage ich mich. Also der ist ein bisschen oversold, aber ich mochte dann auch diese recht Unaufdringliche Stimmung, weil alle versucht haben, so auf unterschiedliche Art und Weise mit den Traumata aus dem Krieg klarzukommen. Gleichzeitig ist nicht so ganz klar, ist diese Seance funktioniert die nicht? Was ist so hier das richtige Motto? Auch der ist eher ein bisschen Kammerspiel. Und ich glaube, das muss einem auf dem richtigen Fuß erwischen, weil entweder findet man die Optik sehr adäquat eingefangen oder denkt sich, oh, das sieht schon ein bisschen billig leider alles aus. Und ja, den.
Das ist aber, glaube ich, mittlerweile auch immer so ein Problem, wenn die Leute halt auf digital drehen. Früher hätten die ja das auf Celluloid gedreht und dann hätte das seinen Charme, weißt du, gehabt, so, ne? Also, oder beziehungsweise schon vielleicht ein bisschen mehr Charme gehabt, weil das Bild halt irgendwie so ein bisschen mehr atmet und lebt. Und jetzt mit Digitaltechnik ist es halt immer, glaube ich, ein bisschen schwieriger, so den, ja, auch mit vielleicht nicht so aufwendigen Kulissen einen gewissen Charme irgendwie beizubehalten.
Dafür läuft aber von ihm auch noch dieser We Are Still Here und den fand ich echt stark. Also da auch nicht mit zu hoher Erwartung rangehen, aber so hätte, glaube ich, Conjuring oder Insidious ausgesehen, wenn die so in den 70ern gedreht worden wären, weil das kriegt das super gut hin. Ganz geradlinig, ohne viele Schnörkel, einfach nur so ein Spukhausfilm zu drehen, der keine krassen Twists irgendwie aufweisen will, der hier nicht super smart herkommen will, sondern einfach nur diese 70er-Jahre-Atmosphäre auf den Punkt bringt. Hat auch in der, ja, im letzten Drittel so ein, zwei Härten, ist jetzt nicht dieses krasse Splatterfest, als dass er irgendwie, als er rauskam, 2015 irgendwie betont wurde, sondern eher so zwei, drei prägnante Momente. Aber den fand ich so von diesen ganzen Filmen, die irgendwie so versuchen, hey, guck mal, eigentlich bin ich in den 70ern gedreht worden, man hat mich nur jetzt erst gefunden, Style haben wollenden Film, eigentlich einen der, ja, mit am, ich habe mich jetzt komplett in meinem Satz verfranst, gell?
Nee, aber die, also diese, oh bitte, liebe Leute, ich hätte gerne eine Liste mit genau dieser Genrebeschreibung, die ja eben, ich bin in den 70ern gefunden worden. Das, ey, bitte, notiert's euch und versucht's irgendwie aufzuschreiben. Ja. Oder schickt uns diese Begriffe und wir erstellen eine Liste mit eben genau diesen, weil ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich meine, auf diese Liste gehört zum Beispiel jeder Film von Strickland.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Da auch absolut positiv formuliert, aber es gibt halt auch leider viele Negativbeispiele, wo man so merkt, ja, nee, irgendwie, nur weil ihr jetzt so tut, als ob ihr aus den 70ern kommt, merkt man umso mehr, dass ihr 2005 auf digital gedreht wurdet.
Ja, aber hier Messer im Herz, den wir in der letzten Folge hatten.
Ja, also Wahnsinn. Also wenn man das drauf hat, wirkt das so überzeugend. Also das finde ich bei We Are Still Here auch stark. Man merkt natürlich hier und da, es ist ein Film, der in den 2000ern gedreht wurde, beziehungsweise hier konkret 2015. Aber das war schon, wo ich dachte, okay, das wirkt alles sehr, sehr stilsicher. Seitdem finde ich, ist er dem immer so ein bisschen hinterher. Aber er macht dafür auch recht viele Filme. Also ich glaube, es kommt so alle zwei Jahre kommt was von ihm raus. Und ich war bisher immer, wo ich so dachte, geil, ich will auch noch sehen, was er als nächstes macht. Man hat auch immer noch die Hoffnung, dass der ganz große Wurf irgendwie kommt. Und er ist auch beim Hardline als Person vor Ort. Und das ist halt auch stark. Also, dass es Hardline wirklich den Director Spotlight Director dann auch noch wirklich vor Ort hat. Also, Hut ab.
Ja. Ja.
Ja. So.
Wo ich jetzt schon bei der letzten Folge eben kurz war, würde ich gerne kurz noch eine Ergänzung zur letzten Folge hinterher schieben. Denn darauf hat mich dann tatsächlich und peinlicherweise auch der Alex vom Brugor hingewiesen. Wir haben natürlich gesagt, dass Suspiria da nochmal gezeigt
wird. Ah, ja,
wo wir
schon
gerade bei 70er-Jahre-Filmen sind. Und was wir aber halt vollkommen vergessen haben, Suspiria wird ja nicht einfach nur gezeigt, sondern begleitet von Goblin live. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal echt ein schönes Ding, was man auch nochmal mitnehmen sollte. So, ich habe das einmal mitgemacht mit Voodoo. Da haben wir mit Fabrizi, glaube ich, haben wir zusammen den Film geguckt und er hat dann Musik dazu gemacht. Wir waren erst auf dem Konzert von ihm, genau, und sind dann mit ihm zusammen ins Kino gefahren und haben uns dann Voodoo angeguckt. So war's. Aber das war trotzdem geil. Also solche Gelegenheiten mal mitzunehmen, jetzt auch noch Suspiria dann halt mit Live-Einspielung oder Live-Orchester, auf jeden Fall sollte man mitnehmen. Und
Und das sind
sollten wir auf jeden Fall oder wollte ich auf jeden Fall nochmal hinterher schieben.
Ja, und holt euch lieber Tickets, weil das ist erfahrungsgemäß dann relativ hurtig ausverkauft. Und lohnt sich vielleicht auch den Trip in die Schweiz, denn ich würde sagen, das Durchschnittsalter der Goblin-Band-Mitglieder ist auch 127. Also so oft werden die wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwo auftreten, würde ich mutmaßen, leider.
Ja, ich glaube auch. Also die Gelegenheiten werden deutlich seltener und deswegen sollte man echt mitmachen. Vor allem gerade mit Suspiria, noch einem der Filme, der ihren Sound weltweit berühmt gemacht hat. Ne?
Ja, deswegen, also das ist halt auch das, was so ein Festival ja dann besonders macht. Also dann das Hardline mit dem Regisseur vor Ort, hier das. Und beim Fantasy Filmfest nölen wir ja manchmal, oder ich will nicht Schröck mit reinziehen, ich ja immer ein bisschen rum, dass das Festival-Feeling ein bisschen fehlt. Aber jetzt haben sie ja immerhin mal die Premiere von Boy Kills World am Start, wo auch wahrscheinlich alle oder so gut wie alle, zumindest aus Deutschland beteiligt, dabei sind. Denn das ist Film von Moritz Mohr, den man von Viva Berlin kennt. Aaron Remmers kennt man als aufmerksamer Kino-Plus-Zuschauer wahrscheinlich schon. Und dann als Drehbuchautor von Oderbruch und Reza Projerdi ist als auszuführender Produzent dabei. Beide sind auch aus der Schneeflöckchen-Crew, zu der noch Adolfo gehört, der hier aber nichts zu tun hat. Aber das ist halt alles so eine Big Family hier in Berlin und deswegen glaube ich, dass das zumindest beim Berliner Screening gute Stimmung geben wird, denn Schreck, worum geht's denn?
Oh, worum geht's denn jetzt?
Achso, dann lese ich auch vor. Ich dachte, ich habe so in deinen Augen die kleine Fantasy-Filmfest-Webseite spiegelverkehrt gesehen, wo du schon Boy Kills World aufrufst. Also, bei Boy Kills World geht's darum, der taubstumme Krieger Boy kennt nur ein Ziel, die Tyrannen zu stürzen, die einst Boys Familie eiskalt töten ließen und die Bevölkerung mit perversen TV-Shows in Schach hält. Doch der Weg zum Sieg ist äußerst blutig für den jungen Kämpfer und sein leicht chaotisches Team. Wer wohl diese Tyrannin ist? Man weiß es nicht. Jetzt wollte ich einen Gag machen mit dieser Punkt 12 Moderatorin, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Naja, denkt Frau euch hier einfach einen Gag. Frau Ludewig, genau. Sehr gut. Da habe ich mich immer gefragt, wie die mit Vornamen heißt.
Frauke.
Ach so. Ja, gut. Frauke Ludewig, wie heißt die wohl mit Vornamen? Gott, oh Gott. Frauke. Schlecht. Wir hoffen einfach, dass der schwarze Humor, der bei Boy Kills World versprochen wird, deutlich besser ist als dieser komplett verkackte Wortwitz meinerseits. Denn das Fantasy-Filmfest ist
so. Hättest halt Frau Keludowig dann schon ein bisschen mehr auseinanderziehen.
Ja, das stimmt. Ich war zu aufgeregt.
Ja.
Ja, jedenfalls in dem an Superlativen ja ohnehin nicht äußerst sparsamen Fantasy-Filmfest-Beschreibungstext-Tiraden geht auch Boys Kiss World recht weit mit. Die wilde Action-Orgie mit viel schwarzem Horst und ein wahres Fest an Ungeheuerlichkeiten, eine herausragende Rollenwahl für Bill Skarsgård, der es in diesem Genre überzeugend in Neuland wagt. Weiß nicht, was in dem Genre jetzt für ihn Neuland sein sollte, aber lassen wir uns überraschen. Und Sam Raimi mischt auch mit als einer der Produzenten.
Ich war ja das war, glaube ich, letztes Jahr, da war ich nochmal bei unseren Freunden von den Filmnächten im Delfinpalast in Wolfsburg. Mhm. Und ich weiß gar nicht, und da hatte ich einen Genre-Talk mit dem Benjamin Munz, der unter anderem mit Peter Torwart den Blood Red Sky produziert hat. Und der hat mir, oder vielleicht ist es sogar noch länger her, und der hat mir damals schon von dem Boy Kills World erzählt und dass die mit dem jetzt halt nach Amerika rübergegangen sind und Raimi hat den wohl gesehen oder schon sehr früh sehen können und war hellauf begeistert. Mhm. Also der ist wohl richtiger Fan davon geworden und dadurch ist das, glaube ich, alles dann auch deutlich schneller ins Rollen gekommen. Und ich meine, mit Bill Skarsgård, ne, hast du natürlich jetzt auch echt einen der, wie soll man sagen? Ich glaube, der gehört schon zu dieser neuen jungen Riege, ne? Mit so einem Austin Butler, mit einem Chalamet, mit ihm so. Ich meine, er war im erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten drin. Oder die entscheidende Figur. Er spielt jetzt demnächst die Krähe, also The Crow.
Ja.
Das ist schon gut, mit so einem Namen jetzt, mit so einem Film dann hochzukommen und das halt als Deutscher, ne? Also das muss man jetzt auch mal irgendwie mal hervorheben, dass es dann doch jetzt langsam mal für uns echt ein bisschen besser aussieht im Genrebereich. Und Peter Torwart hat es mit Netflix irgendwie so ein bisschen bewiesen, dass man hierzulande ein bisschen was machen kann. Ich fand den 60 Minuten oder 60 Minutes, der Trunk und so weiter. Also es werden Produktionen, Oderbruch, es werden Produktionen nach oben gespült, die auch zeigen, dass wir hier in Deutschland ja vielleicht einen anderen Ansatz haben, aber auf jeden Fall jetzt auch Bock auf Genre haben. Und das finde ich das Geile. Ja, also es freut mich halt.
Gerade wenn man, glaube ich, den, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder so, oder zumindest den internationalen Markt im Auge hat. Also der Film ist ja auch auf Englisch gedreht worden. Cuckoo von Tilman Singer ist auf Englisch gedreht worden. Und natürlich sagt man auch nicht, oh, das sind so typisch deutsche Genrefilme, weil sie halt schon eher für den internationalen Markt ausgerichtet sind. Aber sie kommen halt nun mal nach wie vor aus Deutschland, beziehungsweise ist Deutschland entscheidend beteiligt. Und ich glaube, das ist auch ein deutlich besserer Approach, weil die wenigen Genrefilme, die wir jetzt so in letzter Zeit gesehen haben, die so ein, ja, wie nennt man das, nicht typisch deutsches Thema machen, aber die irgendwie so ihre Handlung in Deutschland verorten, sind leider oft ein bisschen, ja, so unterwältigend oder auch so unterentwickelt. Man denkt immer so, oh, irgendwie wäre doch da mehr möglich, aber warum, ja, warum krepiert das so auf halber Strecke?
Naja, gut, ein Teil ist natürlich halt immer auch die Möglichkeit, mit denen du sowas machen musst, ne?
Ja, gut, klar, aber auch da kannst du ja quasi dir dann die Fördergelder holen und sagen, hey, wir gehen halt auf den internationalen Markt. Ja, also Cuckoo ist auch komplett in NRW gedreht, aber wirkt halt nicht, als ob er in NRW gedreht ist.
Gut.
Okay, hey. Einfach nur in unqualifizierter NRW-Diss. Nein, aber er wirkt halt einfach wie ein Film, wo man nicht irgendwie sagen würde, für einen deutschen Film ganz gut, sondern wo man erstmal die grundlegenden Qualitäten irgendwie abklopft. Also das hat man ja leider oft noch so, ein deutsches Genre-Kino hat es ja leider auch oft untermauert, beziehungsweise kommt es gar nicht so weit. Ich habe leider wieder vergessen, wie dieser eine deutsche Horrorfilm hieß, über den wir gesprochen haben, der so, der auch ins Kino kam, wo man aber wirklich dachte, boah, was soll das sein?
Beckett?
Nee, Beckett ist ja einfach nur so ein 0815-Ding. Nee, schon deutlich schlechter. Irgendwas mit Nacht, aber auch nicht Nachtmahr.
Gut, das wäre auch verkehrt zu sagen, das wäre schlecht.
Nee, Nachtmahr ist gut. Deswegen wollte ich ja nicht, dass das irgendwie jetzt jemand auch nur ansatzweise. Mir fällt es nicht mehr ein, aber das trifft es, glaube ich, auch schon hinreichend.
Du, ey, mich freut es halt vor allem auch für Aren und für Reza, ne? Also ich meine, dass die Schneeflöckchen-Jungs, ich meine, das ist eine schöne Geschichte. Guck mal, ey, wie lange wir hinter Schneeflöckchen her waren, immer wieder gefragt haben, wann kommt er und keine Ahnung. Und irgendwann kam er und jetzt sind die Jungs, keine Ahnung, jetzt sind die halt echt im Business drin, so. Geil.
Ja.
Ja, geil. So, was denn noch geil? Ja, ich muss auch sagen, ich find's schon echt amtlich als Eröffnungsfilm Love Lies Bleeding von unserer Lieblingsregisseurin des vorletzten Jahres, oder?
Ja.
St. Maud?
Ja, ich glaube 2022 war St. Maud. Ja,
2022 war St. Maud. Den fanden wir ja echt schon alle richtig cool, haben gesagt, ey, wir sind gespannt, was Rose Glass als nächstes macht. Naja, und jetzt macht sie eine Art modernes Thelma und Louise mit unter anderem Kristen Stewart in der Hauptrolle und einer Newcomerin, die wohl alle jetzt von den Socken haut, ne, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Katie M. O'Brien.
Die spielt schon echt gut, ja.
Ja, ehemalige, was ist die, MMA-Fighterin gewesen? Oder ist sie nur einfach?
Ja, Kampfsportlerin. Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht hat. Aber jedenfalls sieht man deutlich, dass das nicht so ein, oh, ich habe 3 Monate für die Rolle jeden Tag 4 Stunden trainiert, sondern ich habe 20 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden trainiert. Dass ich jetzt hier in diesem Film bin, ist ein totaler Zufall. Also das war schon echt beeindruckend. Und ich war ja am Anfang, so die ersten 10 Minuten war ich so ein bisschen, wo ich so dachte, okay, schon beachtlich, dass sie nicht einfach noch einen Horrorfilm macht, sondern was komplett anderes wagt, obwohl er von der Tonalität auch schon so ähnlich wie St. Maud ist, der ja auch recht düster eigentlich war, aber teilweise ist Sache auch so ein scheinbar unangebrachter Humor durchgeblitzt, wo man eigentlich aber auch so dachte, ja, so Situationen kann man eigentlich auch nur mit Humor irgendwie tragen. Dann sind immer erstaunlich harte Gewaltszenen drin zu sehen, die aber nie Überhand nehmen, sondern immer so, wo man so weiß, okay, das kann sich hier in alle möglichen Richtungen entwickeln. Und spätestens, als ich dann die Frisur von Ed Harris gesehen habe, habe ich mich halt komplett in den Film ergeben. Also das war, weil so die ersten 10 Minuten war ich so ein bisschen, wo ich so dachte, oh, das könnte alles ein bisschen zu gewollt sein, weil er schon sehr krass auf Atmosphäre am Anfang setzt, wo man auch so denkt, wenn das jetzt so Style over Substance wird. Aber Der hat mir echt gut gefallen. Und dieses Thelma und Louise trifft schon erstaunlich gut, ohne dass ich auch nur ansatzweise was über die Handlung voraussagen lassen würde dadurch.
Ja.
Also der bleibt schon angenehm, ja, unvorhersehbar.
Ja.
Und hat ein paar Momente, wo man, wenn ich die jetzt spoilern würde, würde man, glaube ich, sagen, naja, das glaube ich nicht, dass das so passiert. Deswegen, das ist schon so. Also ich war echt
begeistert. Ja, ich bin gespannt. Ich
glaube auch, dass ihn, ja.
Also auf den freue ich mich, auf den habe ich Bock. Genau wie auf den Abschlussfilm Late Night with the Devil, der ja jetzt leider ein bisschen, ja, mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, ich meine, ja, aber dann, ist schon ein Punkt, ne? Also
ja, das ist gerade, weil man es hätte austauschen können, ja.
Die Notwendigkeit, da KI-Bilder mit reinzubauen oder zu benutzen, die, ja, glaube ich auch nicht. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so sehr über den Film so informieren, sondern ich möchte den eigentlich ziemlich neutral auf mich wirken lassen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen auch in die Richtung
ja, den habe ich neulich nochmal geguckt, History of the Occult.
Genau, History of the Occult geht ja so. Oder halt auch The Cleansing, wo so ein Exorzismus im Livestream stattgefunden hat. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Late Night with the Devil sowas in der Richtung ist. Und ich meine, ich mag den David Dastmalchian. Den finde ich cool. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin einfach gespannt. Ich versuche mich jetzt mal frei zu machen von eben der KI-Debatte. Das ist ein Thema, das muss man sowieso noch an viel, viel anderer Stelle und dann halt eben noch breiter führen. So, also das können wir jetzt hier mit unserer kleinen Service-Dienstleistung gar nicht irgendwie erbringen. Aber nur mal ein vielleicht schon kleiner Teaser. Mal ein bisschen Werbung in anderer Sache. Wir werden demnächst ein Spezial aufzeichnen bei Kino Plus mit einem VFX-Artist, einem deutschen VFX-Artist, der gerade, also der in Amerika lebt und jetzt auf Heimatbesuch ist. Und der soll, also der kommt zu uns und den werden wir mal so ein bisschen interviewen, wo er halt mal ein bisschen erzählen soll, was er so macht. Und der hat schon echt viel gemacht. Also und dann halt in der Größenordnung Star Wars und Transformers und so weiter. Planetarium, glaube ich, auch.
Nice.
Ja, und dementsprechend mal so ein bisschen da auch noch mal, da wird man wahrscheinlich über das Thema KI deutlich genauer und ein bisschen tiefer sprechen. Ja. Aber ja, ich meine, ey, der Style von dem Film, der Trailer, diese 70er-Jahre-Flair, da wären wir wieder bei so einem Film, ne? Das fand ich schon.
Ja, und auch das ist echt gut eingefangen. Also dieses, also du hast natürlich mit dieser History of the Cult-Vermutung tendenziell recht, gleichzeitig aber auch gar nicht. Also ich glaube am ehesten, und ich hoffe, das macht noch ein bisschen mehr Vorfreude, ist der Film eher das, was man bei History of the Cult nicht sieht, weil der Film dann schon vorbei war.
Ja, also, nein, aber
also das kommt dann so, ja.
Ich wollte sie jetzt auch nicht direkt miteinander vergleichen, nur, ich meine, klar, dieser.
Ja, aber es drängt sich schon auf, also, ja,
der
ja.
Fernsehanstrich, beziehungsweise der 70er-Jahre TV-Station, Live-Sendung-Anstrich, so, der erinnert natürlich an History of the Occult, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das jetzt zu sehr voneinander, sag ich mal, inspiriert ist. Ja, aber ich habe halt einfach Bock drauf.
Ja, ja, der ist echt, also der macht richtig Spaß. Der ist toll.
Ja, und ich.
Was ich auch toll.
Und ich denke, und ich finde es halt schön, das ist, glaube ich, bestimmt ein guter Abschlussfilm.
Also ich glaube auch, dass man da gut rausgeht, zumindest in dem diesjährigen Line-Up, also Roundup 4 wäre vielleicht noch ein guter Abschlussfilm, aber ich finde schon immer, ein Horrorfilm ist schon immer bestmöglicher Abschlussfilm, wenn es so ein Crowdpleaser ist, ohne dass es halt wieder so ein Rumgesplatter, so Fun-Splatter wird, weil das ist ja auch oft das, was dann so als Crowdpleaser bezeichnet wird, aber halt auch kein oft ein Film ist, wo man ein halbes Jahr später auch nicht mehr drüber redet, aber ich glaube, Late Night with the Devil ist halt so ein Instant-Classic.
Ja, aber wo du schon gerade kurz angesprochen hast, ich glaube, Kampfsportfans sind mit The Roundup Punishment eher bedient als mit The Invisible Fight, oder? Also
ja, The Invisible Fight, den habe ich gesehen. Das, also wenn.
Also ich habe reingeguckt, ich habe noch nicht, ich habe so die ersten 20 Minuten gesehen.
Hm? Ja, also wenn so Jim Jarmusch oder Kauris Meki irgendwie 36 Kammern der Shaolin mal neu verfilmen würden und sich denken, oh, aber mal langsamer als unsere Filme, dann ja.
Ja. Also,
aber ich nehme ja auch zurück, also ich sage ja immer, Filme mit Black Metal oder mit Heavy Metal Musik können nicht gut sein, natürlich auch ein bisschen despektierlich, aber ich mochte den schon, aber muss ich schon drauf einlassen. Das ist halt auch von dem Regisseur, von diesem Rainer Sanet, der diesen November gemacht hat, diesen Schwarz-Weiß-Horrorfilm, wo er halt auch sich eine groteske Szene an die andere reiht. Also man muss
Bereitschaft.
Ja, open-minded reingehen und sich auch keinesfalls von diesem Vorschaubild täuschen lassen, weil das ist so, würde ich sagen, schon die actionreichste Szene im Film.
Ja. Und wenn mal Action ist, ja, ich finde am Anfang, wenn da diese drei Disco, Disco, Kung-Fu-Meister in Einsatz treten, so, ich muss schon sagen, ja, ich verstehe das, das soll alles eine liebevolle Hommage so ein bisschen sein, es versucht sich auch so ein bisschen im Grindhouse-Feeling, aber das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, ne, wenn dann die Filme dann halt digital gedreht werden und man das versucht dann halt irgendwie nachträglich zu bearbeiten, dann geht das schon teilweise gut und man sieht, es kann geil aussehen, aber manchmal sieht's halt dann auch eben aus wie, ja, nicht ganz fertig geworden oder so oder nicht ganz so stark hingekriegt. Und Invisible Fight hat für mich eher den Eindruck von letzterem gemacht. Also man bemüht sich, aber da gab es schon einiges, was deutlich mehr diesen Gammel-Look oder diesen abgenutzten, abgeranzten Look irgendwie hinbekommen hat. Und auch die Kampfszenen, muss ich sagen, die muss man halt alle eher, glaube ich, hier mit Humor nehmen. Und nicht zu viel wirklich Martial Arts, also mit Betonung auf Arts oder eben Kampfkunst erwarten. Ich glaube, die kriegt man dann wieder mit Roundup Punishment, oder?
Ja, also der ist wieder genau das, was die anderen drei auch waren. Ich finde den brutalsten, was man jetzt als Warnung oder als Empfehlung nehmen kann.
Obwohl der letzte, ich fand ja schon die beiden letzten, ne? Die waren ja, hatten ja schon eine gewisse Härte wieder zwischendurch, ne?
Der hier hat halt einen guten Bösewicht, also der auch wieder so dieses, der übliche, ich sag kein einziges Wort und guck nur finster Ding, aber mir funktioniert es immer gut genug. Gerade weil man hier eh keinen Zweifel dran hat, dass es vermutlich zumindest für die Hauptfigur gut ausgehen wird. Also es ist im Prinzip ja auch, ja, also Bud Spencer, Terence Hill für die Neuzeit oder so, nur dass man nicht so genau weiß, wer Terence Hill sein soll. Das übernimmt er einfach beide Rollen.
Naja, nee, muss er ja gar nicht. Also Bud Spencer hat ja seine Plattfußreihe gehabt. Es gab ja, glaube ich, da auch
drei oder vier
Filme. Und für mich ist es Koreas Antwort auf Plattfuß. Ja? Also wirklich,
stimmt, ja.
Ich meine, er braucht nur noch ein Bart.
Ja, stimmt. Und hier ist auch so, also es wirkt teilweise auch schon, der Humor ist halt noch so süß irgendwie, aber es dann auch, also jetzt geht's so um Hacker und um Cyberkriminalität und er kann halt nicht so gut mit Computer und Handy umgehen und man denkt so, ach, puh, Alter. Also es hat schon ein bisschen diesen...
Also ich finde aber den Running Gag, den haben sie schon über die ganzen Filme hin etabliert. Das finde ich.
Ja, aber ich finde, hier kommt schon, also es hat schon ein bisschen auch so dieses, was der Tatort immer versucht, wenn es ein bisschen lustig sein soll. Hier funktioniert es ein bisschen besser, aber er schafft es jetzt auch. Also ich fand es war auch der emotionalste Teil, was aber halt immer noch nicht bedeutet, dass man Tränen überströmt, das sitzt, aber er hat so ein paar, ja, so. Wo aus einem eindimensionalen Charakter ein zweidimensionaler Charakter wird, Momente.
Ja, gut, das ist also mehr, als man erwarten darf.
Ja, eben. Also das ist wieder, also wer die ersten drei gesehen hat, wird beim vierten jetzt sich denken, das hat mich jetzt überrascht oder enttäuscht.
Ja.
Bisschen wieder, vielleicht muss es das auch gar nicht sein, aber es gibt keine einzige Szene im Film, wo man so denkt, krass, jetzt wollten sie aber mal ein richtiges Statement setzen. So eine Szene, wo man 5 Jahre noch drüber redet, wo man so denkt, wow, wie haben sie das bloß gemacht? Das fehlt leider so ein bisschen, aber das hatten die anderen drei ja auch irgendwie nicht.
Nö, aber das ist ja in Ordnung, weil man ja dann genau weiß, worauf man sich einlassen muss oder beziehungsweise worauf man sich einlässt.
Ja, aber nicht mal irgendwie so ein One-Take irgendwas oder mal irgendwie eine besonders krasse Action-Sequenz oder irgendwas, sondern es ist alles so Raum. Entweder ist jemand größer als er oder 5 Leute kleiner als er, aufs Maul und bisschen Exposition-Dump. Klingt jetzt alles schlimmer, als es ist, aber es könnte auch mal langsam in die Fast and Furious-Richtung gehen. dass mal hier ein bisschen auf die Tube gedrückt wird, weil wie das jetzt 10, aber wie das jetzt 10 Filme noch weitergehen soll, immer wieder so.
Glaubst du, 10 Filme geht das noch?
Also 3 mindestens, würde ich sagen. Ja. Es gibt halt dieses Direct-to-DVD nicht mehr, sonst wäre wahrscheinlich dann auch irgendwie ab Teil 7 in die Videotheken. Im 10. Teil würde durch irgendjemanden ausgetauscht, wie Pinhead bei Hellraiser, bis die Leute sich so aufregen, wer zur Teufel das denn gewesen sein soll. Und dann kommt er dann im 11. Teil wieder. Aber ich glaube schon, dass es ewig weitergeht. Also das Produktionsbudget wird überschaubar sein. Und solange dann in Korea wieder 10 bis 15 Millionen Leute reinrennen, klar. Und ja, ich werde jeden gucken.
Bud Spencer hat eine Menge Leute ins Kino gelockt. Muss man halt einfach sagen. Der hat einfach richtig viel gezogen.
Eben.
Ja. So, worauf freue ich mich noch? Ich möchte gerne noch sehen Riddle of Fire um drei kleine Jungs, die, was müssen sie machen? Sie müssen Blaubeeren für einen Kuchen sammeln. Und, glaube ich. Und dann eben halt durch die Wälder ziehen, vorbei an einer, ja, an einer Hexe und anderen fiesen Gestalten. Und ich habe den Film so ein bisschen hier und da wahrgenommen, mitbekommen. Und das, was ich mitbekommen habe, das war nicht wirklich so viel, denn es hat ausgereicht, um meine Neugier auf diesen Film zu schüren. Und auf den bin ich ein bisschen gespannt. Da freue ich mich drauf. Hast du den schon gesehen?
Mhm. Ich bin gespannt. Also da werden wir, glaube ich, also wir werden ja eher auf Letterboxd wieder von so 20, 30 Leuten im erweiterten Freundesbekanntenkreis ja die Wertungen sehen. Und ich glaube, da wird zwischen 1 bis 5 Sternen alles dabei sein.
Ja, und das ist auch okay.
Das ist ein Spalter, würde ich sagen.
Ja, da möchte ich auch gar nicht so viel drüber wissen. Wie gesagt, auf den habe ich Bock. Aber ich habe gehört, ein anderer Film wäre auch ein ziemlicher Spalter gewesen, zumindest auf der Berlinale. Da hast du ihn auch gesehen, denke ich mal.
Also Empire.
Auf den bin ich auch gespannt, Empire, ja.
Ja.
Weil das ein kleines Fischerdorf wird von außerirdischen Mächten besetzt oder beziehungsweise von irgendwelchen Mächten besetzt und es erinnert alles irgendwie von den Hintergründen her an Star Wars. Und ich habe gehört, aus der Vorstellung wären mehrere Leute rausgegangen, weil sie wohl das nicht so gut fanden, was sie da gesehen haben.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass da locker 30, 40 Leute gegangen sind. Denn ich glaube, wenn man noch nie mit den Komödien von Bruno Dumont in Berührung gekommen ist, ist es, glaube ich, schon ein Schlag ins Gesicht von dem, wie er im Vorfeld irgendwie beworben wird. Weil das ist auch keine, also das ist auch nicht so eine Spaceballs Star Wars Parodie, sondern es ist halt wirklich, ja, so allerödester Alltag auf dem Land trifft auch so Science Fiction. Der Humor zündet entweder gar nicht oder extrem gut, weil alles so verschleppt ist. Also es ist so ein bisschen, man kann es nicht mit Roy Anderson vergleichen, weil Dumont nochmal so einen eigenen Style hat, aber es ist schon, ja, sehr odd teilweise, was passiert. Also da bin ich auch
Ich stelle mich auf alles ein.
Da bin ich auch gespannt, weil gerade so, ja, Genre-Filmfans, die dann irgendwie ja nicht mal überrumpelt werden, sondern vom Kopf gestoßen werden, das kann schon, glaube ich, beim Fantasy-Filmfest auch für weirde Reaktionen, glaube ich, sorgen. Weil ich habe ja schon bei, selbst Hundred of Beavers hat ja ein bisschen für so, was ist das denn jetzt, schwarz-weiß und so, wo man auch gemerkt hat, die Leute brauchen ein bisschen, um reinzukommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man in The Empire überhaupt reinkommen kann, wenn man da nicht drauf steht. Und meine Etepetete, ja, wild. Also die niedrigste Wertung, die ich bisher bei meinen Leuten habe, die auf der Berlinale gesehen haben, ist 4. Und die ihn anscheinend irgendwie anders gesehen haben, was sehe ich ja so vom Datum, sind 1 bis 2 Sterne.
Also, ich hab Bock.
Also ich glaube so als Bruno Dumont Ultra, und ich mag den ja sehr, sehr gern. Hier auch nochmal eine große Empfehlung für Kind von ihm. Das ist eine Arte-Serie, oder es lief auf Arte von ihm, wo in einem Kustendorf, ich lese jetzt einfach die Handlungsbeschreibung kurz vor, weil den müsst ihr euch unbedingt irgendwie reinpfeifen, egal wie. Das ist so eine Miniserie von ihm in 4 Teilen. Das Küstendorf, in dem der 12-jährige Lausebengel Kindkind lebt, wurde bereits von 2 grausamen Morden heimgesucht. Die Gendarmen van der Weyden und Carpentier stehen vor Befunden den Atem stocken lassen. Nun wird Monsieur Le Bleu, der Witwer des ersten Mordopfers und bisheriger Hauptverdächtiger, trunken in der Jauchegrube aufgefunden. Und der Humor zieht sich daher draus, dass die Kinder versuchen zu ermitteln. Der Polizist hat Tourette-Syndrom und rastet ständig aus. Und die erste,
ach, der ist das, ja,
und die erste Leiche wird in der Kuh gefunden. Die Leiche wurde der Kuh halt ins Arschloch reingestopft und der Kopf fehlt halt einfach. Und das ist so, das ist nicht so schwierig mit Sachen vergleichen. Es ist so ein bisschen auch, bisschen Helge Schneider, dann aber wieder irgendwie zu sehr auf Psychothriller getrimmt. Dann wird's aber wieder durch diese ganze absurde Atmosphäre gebrochen. Aber von Kind bin ich großer Fan. Und Empire mochte ich auch. Ja. Kind bleibt aber, glaube ich, so sein Ding. Und dieser Küstenort spielt auch in Empire eine kleine Rolle. Deswegen glaube ich, wenn man Kind vorher gesehen hat, ist das noch ein bisschen lohnenswerter.
Ja. Ja, ich denke mal, ich werde mir noch den Sting reinziehen. Spinnenhorror.
Habe ich auch Bock. Da kommt ja sogar in Deutschland ins Kino. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Aber da habe ich Bock. Soul Eater soll leider nicht so gut geworden sein. Das ist der neue, wo man ja immer noch hofft, dass sie endlich mal wieder einen Knaller machen von Julien Maury und Alexandre Bustillo, die irgendwann mal als die Retter des europäischen harten Horrorfilms galten, bevor sie seitdem alle zwei Jahre diese Erwartung wieder enttäuschen. Aber naja.
Ja, dann.
Doch, ich bin über das Ding irgendwie ins Wort gefallen. Wolltest du da noch einen gewichtigen Beitrag?
Nee, bei Sting, nee. Wie gesagt, auf den bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Das ist so gerade für Festival, glaube ich, ein schöner, ja, Crowdpleaser hoffentlich, wo man ein bisschen rumschreien kann oder ein bisschen so oder keine Ahnung was. Cobweb bin ich gespannt, aber da möchte ich eigentlich auch nicht zu viel wissen. Song Kang-ho als
Der hat mir auch gut gefallen. Also in seinem Gesamtwerk ergibt das schon Sinn, aber man sollte es auch nicht mit seinen anderen Filmen vergleichen. Also das ist schon Comedy. Also Satire so aufs Filmbusiness.
Ist okay. Ja. Ist okay. Kann man machen. Ja. Wenn man es, ich fand, also, ja, sag.
Ich würde für Meanwhile on Earth noch eine Empfehlung aussprechen. Das ist der neue Film vom Regisseur von I Lost My Body. Den habe ich auch auf der Berlinale schon gesehen. Der ist aber sehr slow. Und als ich gesehen habe, dass er im Fantasy-Filmfest-Programm auftaucht, dachte ich so, wieso? Und dann habe ich wieder so gedacht, ah ja, okay, das Fantasy-Filmfest findet ja immer mal irgendwie ein paar Szenen in einem Film, wo man dann auf einmal sagen kann, natürlich hatte ich hier was im Programm zu suchen. Also da nicht so viel Genre-Elemente erwarten, denn in diesem Science-Fiction-Drama wird Drama sehr groß geschrieben, Science-Fiction sehr klein. Aber auch wieder stark.
Hast du den The Funeral gesehen?
Nee. Nur den von Abel Ferrara.
Okay. Nee, den nicht. Nee. Ja, ich glaube, Science-Fiction-Drama oder Dystopie-Drama trifft es dann auch mit vielleicht der Sonderaufführung von Gattaca. Mhm. Ja. Die läuft aber, glaube ich, nur in Berlin, wenn ich es richtig gesehen habe. Schade, aber freut mich für die Berliner. Sollte man sich mal anschauen. Mhm. Ich meine, ich glaube auch, die wenigsten haben den Film noch echt im Kino gesehen oder sehen können.
Ich leider ja.
Ja, ich meine, der ist schon ein bisschen.
Ja, aber.
Ist schon ein bisschen. Ja. Wie sagt man dazu? Elegisch. Aber. Aber trotzdem, ich finde, das ist schon, sag ich mal, eine echte. Also, das ist mal wieder eine schöne Utopie oder von mir aus auch Dystopie oder auf jeden Fall einfach ein schöner Sci-Fi-Gedanke, der dahinter steckt. So.
Das ist nämlich die Frage, wie gut schlecht der gealtert ist, weil damals dachte man ja so, okay, krass, weil er halt dieses Science-Fiction-Ding, ich glaube, das war so einer der ersten Filme, wo so DNA und Genkontrolle so wirklich eine Rolle gespielt hat. Vorher war das immer so, wenn es mal erwähnt wurde, nur so ganz diffus oder eher was mit Mutationen, aber nicht auf sowas Wissenschaftliches runtergebrochen, weil hier kauft er sich auf dem Schwarzmarkt die Identität von jemandem mit perfekter DNA, der aber durch einen Unfall gelähmt ist. Und es geht halt viel darum, was macht Menschlichkeit eigentlich aus? Und so diese Bestandsaufnahme aus 1997, jetzt 2024 nochmal zu sehen, da habe ich auch schon Bock drauf, weil ich habe den auch seitdem nie wieder gesehen.
Ja, also ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen bin ich ein bisschen neidisch, dass der nicht bei uns läuft, aber ja, ich wünsche allen viel Spaß in Berlin. Ansonsten, ich habe tatsächlich schon in Concrete Utopia ziemlich weit reingeguckt. Ein koreanisches Endzeit- oder Dystopie-Drama. Und ja, fängt eigentlich ganz gut an. Ich kannte den Regisseur bisher nur durch einen Film. Das ist dieser Before We Vanish. den ich jetzt aber auch nicht so, also der hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, aber jetzt hier
ja,
mit.
Ja, da sind wir wieder bei elegisch.
Ja, ne? Genau. Also der ja, braucht ja halt schon ein bisschen Zeit. Dementsprechend war ich jetzt bei Concrete Utopia ein wenig gelassener, beziehungsweise hatte ich jetzt schon so anhand auch der Laufzeit, hatte ich jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder sich etwas Zeit lässt. Aber, naja, was habe ich jetzt geguckt? So 80 Minuten ungefähr. Und ich muss sagen, die hat er eigentlich recht gut gefüllt mit eben der eigentlichen Situation und dann aber halt nochmal, sag ich mal, Sprüngen in die Vergangenheit, um halt gewisse Figuren nochmal ein bisschen zu erklären. Und ja, es geht wirklich darum, ganz Korea oder zumindest die Hauptstadt oder die Stadt, in der jetzt dieser Film spielt, ist komplett dem Erdboden gleich das gemacht worden.
Hast du gemerkt, weil das ist ja, der teilt sich ja, das ist ja ein Shared Universe mit Badland Hunters, der Film.
Ja,
das merkt das, man aber nicht, oder?
Das merkt man also, eigentlich bis, also bislang habe ich es nicht gemerkt. Ich habe mich aber schon echt gefragt, ob das nicht hier irgendwie mit irgendwas anderem zusammenhängt.
Ja. Aber ist irgendwie spannend, oder? Weil Badland Hunters ja immer anscheinend für Netflix konzipiert war, dass dann so Filme, die nicht mal beim selben Streamer oder so sind, sich ein Universe teilen, weil eigentlich begegnen die sich ja vermutlich nie irgendwo. Ja. Also schon,
ja, oder
schon irgendwie interessant, wie das so plattformübergreifend ein Shared Universe ist, obwohl es ja nicht wirklich eine Rolle spielt, aber es wurde ja dann doch teilweise in Artikeln erwähnt, wo ich so dachte, okay, ich verstehe gar nicht, warum ihr das jetzt erwähnt, einfach nur, weil es eine Schlagzeile ist, gut, aber
ja, vielleicht gibt es ja Pläne für eine Zusammenführung.
Ja, das stelle ich mir spannend vor, aber ich mochte, also Concrete Utopia hat mir auch gut gefallen. Also ja, das Setting ist halt ganz geil, es fühlt sich alles schon so erwartbar an und es entwickelt sich alles so, wie man es erwarten würde. Aber dadurch, dass dieses Setting ja relativ unverbraucht ist, zumindest in diesem Scope und in dieser doch relativ klaren Aufteilung auf Lager, hat das schon seinen Reiz, finde ich.
Ja, genau. Denn, ja, ist es Seoul oder keine Ahnung, es ist halt irgendeine Millionenstadt.
Ja, steht das Spiel im Herzen von Seoul, ja.
Ja, und es geht halt um einen Wohnblock, der halt verschont wird, ja, wirklich alles drumherum ist zerstört, der gesamte, ich weiß nicht, Kontinent, keine Ahnung, alles am Arsch und nur dieser eine Wohnblock ist noch halbwegs intakt geblieben und jetzt müssen halt die Bewohner damit dealen, dass dann eine Menge Leute vorbeikommen, die überlebt haben und halt da irgendwie Unterschlupf suchen. Und natürlich halt auch gucken, wie es halt mit den Ressourcen ist, wie man halt neue Ressourcen ranschafft, wie man halt das Gebäude, sag ich mal, auf Linie hält, um ja eben in dieser Katastrophe überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Und das ist sowohl satirisch, ja, also ich finde, da waren schon so schöne Spitzen immer dagegen, aber ja, es ist halt, ich finde, man kann es aber auch genauso gut schon als Drama irgendwo nehmen, denn eben durch diese Rückblicke und wenn man halt erfährt, wie einzelne Figuren eigentlich mal früher waren oder warum sie überhaupt erst da sind, fand ich das schon echt recht spannend, so diese Zusammensetzung aus, naja, ey, es kommt immer auf den Blickwinkel und die Situation an, wie weit du dich treiben lässt oder wie weit du gehst, ja, und wie du halt unter anderen Umständen, wie sehr du halt behauptet hast, ein Menschenfreund oder sonst irgendwas zu sein. Also ich fand, da waren schon echt paar schöne Sachen drin und ich fand auch die Abwechslung so, dass sie ja immer wieder rausgegangen sind und dann da auch immer wieder entscheidende kleine Momente und Actionsequenzen irgendwie vorkamen. Ich fand, er hat das deutlich besser über die Zeit gerettet als Before We Vanish.
Ja, das wollte ich eben noch, wir meinen beide Vanishing Time.
Vanishing Time, Entschuldigung.
Ja, ja, Before We Vanish gibt's auch, aber ist von irgendjemand.
Ja, ich wusste nur, was für Vanish.
Ja. Und ich habe auch gerade jetzt nochmal, wenn du noch erzählt hast, geschaut, was genau der Bezug zu Badland hat. Das ist einfach nur dasselbe Gebäude und auch dieselben Zahlen am Gebäude. Also ob man das dann als Shared Universe bezeichnet oder als Requisitenrecycling, das mag man jetzt der jeweiligen PR-Abteilung überlassen. Aber ja. Und war auch Südkoreas Einreichung für die Oscars in diesem Jahr. Ist nicht in die Shortlist gekommen, aber Korea hat viele Filme, die sie auch für den Oscar einreichen könnten, was so ein bisschen die Gesamtqualität nochmal unterstreicht. Ich fand ihn insgesamt gesehen halt jetzt keinen richtig krass großen Wurf, aber das, was dieses Luxusproblem von Korea, wo man so denkt, ey, vor 10 Jahren hätte man sich alle Finger dafür abgeleckt für so einen Film und jetzt denkt man immer noch so, oh, das war ganz geil.
Ja, also aber one of those, ne?
Also ja, ja, eben, aber leidet halt von seiner eigenen hohen Qualität, ja.
Ja, aber trotzdem, also ich fand, der sah gut aus, gerade diese, sag ich mal, wenn man halt auch sieht, wie die Stadt zerstört wird, da waren schon coole Momente dabei. Ja, ja. Das waren schon wirklich gute Momente dabei, die jetzt auch nicht irgendwie den breitesten Scope anlegen oder halt nur an manchen Stellen. Aber so wie er es halt zusammengesetzt hat, das hat mir schon echt gefallen. Und das sind Situationen, wo ich sagen kann, okay, da konnte man sich sogar mal wieder reinversetzen. So,
ja, so ein bisschen, also so wie ich mir High Rise eigentlich erwartet hätte, weil High Rise sich dann irgendwie komplett in seinem verkopften Setting verrennt, ohne diese Eskalation. Bei High Rise ist ja dann auf einmal irgendwie so ein Sprung nach vorne und alles liegt in Schutt und Asche. Während hier halt alles in Schutt und Asche liegt durch dieses Unglück, also durch diese Katastrophe. Aber diese zunehmende Eskalationsschraube, die wird halt gut dargestellt und es macht nicht einfach so einen Sprung nach vorne, das ist nice.
Und wie jede, also ja, und dann halt auch wie jede, sag ich mal, jeder Versuch einer Gesellschaftsordnung schon immer wieder dadurch zum Scheitern verurteilt ist, dass es halt immer wieder Menschen gibt, die sagen, hey, was ist mit mir? So, ja. Und Menschen halt, andere Menschen, die halt sich denken, nee, du hast genug. Ja, und das ist, das ist schön da, sag ich mal, nochmal als etwas extreme Konzeption, als extremes Fallbeispiel so abgearbeitet zu sehen. Also hat Bock gemacht.
Ja. So, hat echt Bock gemacht. Was macht denn noch Bock, bevor wir mal auflegen?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast durch. Ja. Bitten haben wir noch.
Oddity habe ich irgendwie Oddity. Bock drauf, aber gab's keinerlei Möglichkeit. Suitable Flash habe ich gesehen. Das geht auch voll klar, ist ein bisschen mit diesen, er kommt halt leider, dieser Vergleich mit den Stuart Gordon Lovecraft-Adoptionen steht ihm auch nicht so gut zu Gesicht, weil Suitable Flash auch irgendwie in keine Richtung zu viel reintraut. Also dafür, dass es so ein doch kleiner, abgefahrener Film sein will, straut er sich relativ wenig, finde ich. Aber da muss man schon so drauf stehen. Also mein Ding ist das irgendwie nicht so. Das ist auch so, der ist nicht von Joe Bezos, sondern von Joe Lynch. Aber ähnlich wie die Joe Bezos-Filme, mit denen ich immer so meine Problemchen hatte, hatte ich hier mit dem auch so meine Probleme. Aber ich fand es halt sympathisch und hoffe, dass es Leute gibt, die da mehr Spaß dran haben. Mich hat es nicht so ganz abholen können.
Ja, aber ich hoffe, wir konnten euch hier so ein bisschen abholen beziehungsweise auf den Weg schicken und euch vielleicht jetzt für den einen oder anderen Film doch nochmal interessieren. Wir werden, denke ich mal, hier und da über den einen oder anderen gesehenen Film auch wieder nochmal berichten und ein bisschen ausführlicher reden. Aber vorher nochmal ein schöner Dank an eben an eben euch da draußen. Ihr habt nämlich jetzt schon hier wieder fleißig neue Filme zu What's in the Box geschickt. Vor allem Emma with Bell, die, glaube ich, richtig fleißig war. Und ich versuche mal jetzt hier eine vorzulesen.
Ja, oder? Go for it. Und ich entschuldige mich hier an der Stelle noch bei The Weird Kids. Das ist der einzige Film vom gesamten Programm, den wir gar nicht erwähnt haben. Aber wer Bock hat auf irgendeinen Indie-Animationsfilm, der als Indie-Trickfilm Fansblätter-Granate mit Lucky McGee als Produzent empfohlen wird, dann ab geht's. Aber Lucky McGee ist leider auch schon seit Ewigkeiten kein Garant für Qualität mehr. Aber kann sein, dass er gut ist. Ich habe nur nicht so Bock drauf. Also das ist leider einfach meiner zögernden Herangehensweise als animierte Genrefilme, die eher so, ja, irgendwas mit Gore. Also ich finde die ganzen Vorschaubilder, die turnen mich nicht so an. Ist irgendwie nicht so mein Style.
Ja, ich hab ein bisschen Bock drauf. Also wenn er mir zeitlich in den Plan passt, werde ich mir den geben.
Ja. Also vielleicht tue ich ihm
aber ich gebe dir jetzt, ich gebe dir jetzt erstmal eine Aufgabe.
Bitte.
Beziehungsweise die Frage, what's in the box? Emma with Bell hat uns eine französische Review geschickt, die aber auch übersetzt worden ist. Eine Ich glaube, es ist nur eine halbe Sterne-Kritik. Mhm. Okay, sie lautet übersetzt, der Interstellar des armen Mannes. Ehrlich gesagt verstehe ich den Hype um ihn nicht. Die Aufnahmen sind überbewertet, die grundlegende Geschichte, die philosophisch sein will, mit einem schrecklichen Soundtrack. Kurz gesagt, schau ihn dir an, wenn du aus den Augen und Ohren bluten willst.
Hm, und es hat was mit unserer letzten Folge zu tun.
Ja, das kann gut sein, ja.
Okay.
Also ich würde ja sagen Spaceman, oder?
Ja.
Also.
Aber ist das schon Interstellar? Also ist der schon, also wurde der jemals auf so einem, ja doch, obwohl er hat ja auch dieses Eheproblem.
Ja, und er ist am Ende in so einem mehrdimensionalen Raum. Also ich habe ihn Interstellar genannt, also deswegen.
Ich kann mich an die Musik leider nicht erinnern. Also ich habe den Ehe nicht komplett geguckt. Ist die.
Ich meine, es war schon hier und da so ein bisschen Indie-Synth-Pop.
Ja. Ja, haben wir nicht Ad Astra letztes Mal auch erwähnt? Oder war das schon länger her? Ich meinte.
Oh, Ad Astra, das wäre natürlich ein bisschen gemein.
Ja, ja, eben, aber es kann ja auch. Ja, Interstellar, das klein. Ja, wahrscheinlich Spaceman war auch dieses der kleine Mann. Wenn das nochmal betont wird, ich würde auch Spaceman. Also wäre jedenfalls auch das, was mir als erstes im Kopf kommt.
Was?
Na okay, dann mach mir noch mal einen Tipp, wenn es nicht ist.
Okay. Das ist schon echt hart. Es ist halt einer, was soll ich sagen, es ist halt einer der größten Science-Fiction-Klassiker aller Zeiten. Mhm. Oder er wird als einer der größten Science-Fiction-Klassiker aller Zeiten angesehen.
Ja gut, dann ist es 2001, wenn es schlechte Musik hat. Ja.
Es ist 2001. Ja. Der Interstellar des armen Mannes. Ja.
Sehr gut.
Oh Mann, ist der sauer. Ja.
Bitte. Da wird sich Ligeti wahrscheinlich auch im Grab rumdrehen, dass seine Musik als schlecht bezeichnet wird und Strauß erst.
Der Interstellar des armen Mannes. Oh, Alter. Geil. Sie hat noch in Klammern geschrieben, oder ich hoffe, sie hat es in Klammern geschrieben. Es gibt 16 halbe Sterne-Reviews.
Oh, das ist aber wenig. Also dafür, dass man auch aus Prinzip dagegen sein könnte.
Oh, danke. Danke, Emma with Bell. Oh, wie geil.
Wahrscheinlich sind noch 15 der 1-Sterne-Wertung, weil sie diese Nolan-Fassung gesehen haben, wo die Farben so korrigiert sind teilweise. Weil das ist nämlich das große, der große Aufreger bei den 1-Sterne-Wertungen auf Amazon. Oh, okay. Amazon steht, geil. Der Film ist zum Erbrechen langweilig und so vorhersehbar. Ja. Das, wer hätte das Ende nicht kommen sehen? Der ganze Mist fängt schon damit an, dass der Film mit einem schwarzen Bildschirm klassischer Musik startet. Per se kein schlechter Einstieg. Allerdings geht die Sequenz ganze 3 Minuten. Ich habe schon gedacht, mein Fernseher ist kaputt. Zwischendrin kommt dann noch mal so eine Szene ohne Sinn.
Geil, ja. Fängst an bei den Affen und landest über deiner eigenen Wiedergeburt im Weltall und guckst dir die Sonne an. Ja. Wer hätte es? Das ist natürlich etwas, was zwei Filme
hier
passiert.
Wird nämlich mal was auch gesagt, was ein typisches Beispiel für einen Klassiker ist. Die Feuerzangenbowle nämlich.
Ja, jawohl, ja. Genau. Unabhängig aller Subtexte, die vielleicht noch mitschwingen. Gut, so. Ich würde sagen, an dieser Stelle danke. Schreibt uns gerne bitte weiterhin solche herrlichen Reviews zum Thema What's in the Box unter unserem oder in unserem Thread bei uns gerne im Discord. Und ansonsten bitte ja, folgt uns gerne, wo ihr uns folgen könnt, auf allen sozialen Plattformen, auf denen das möglich ist. Und auch gerne natürlich bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Über Feedback freuen wir uns auch immer. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Hardline Festival oder auf den verschiedenen Stationen des Fantasy Filmfests und wir hören uns hoffentlich dann so schnell es geht, oder?
Ja, nächste Woche. Da müssen wir auch noch, wann müssen wir über Brugor? Nee, Brugor haben wir eigentlich schon, aber irgendwie müssen wir noch mal ein paar von den Screenern gucken, die wir noch haben.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Und ich denke mal, sobald wir ein paar gesehen haben, werden wir auch wieder hier darüber quatschen. So.
Ja, und beim Fantasy Filmfest sehen wir ein paar Sachen. Über Love Lies Bleeding wollen wir bestimmt mal reden. Also es gibt viel zu tun wieder. Dann kommt auch noch Mad Max bald. Ach, ach, ach.
Genau. Und wenn ihr uns beim Filmfest irgendwie sehen solltet und so, traut euch ruhig, sprecht uns an. Wir beißen nicht. Wir spucken nur. So.
So. Und, und Winnie the Pooh, Blood and Honey Teil 2. Da freust du dich doch schon ein ganzes Jahr.
Ja, ich werde zuerst den...
Reichhaltiger Monat.
Ich habe den ersten ja immer noch nicht gesehen. Ich werde den ersten vor dem, den zweiten vor dem ersten gucken.
Ja, das mit dem zweiten sieht man besser. Genau.
Vielleicht wird es auch besser.
Ja, und dann kommt ja noch Knock, Knock, Knock kommt ja auch noch, der Cobweb des kleinen Mannes.
Ja, finde ich aber ganz gut, dass sie den dann umgenannt haben. Ich musste nur doch schon 2-3 Mal hinschauen, um zu raffen, das ist Cobweb, das ist der andere Cobweb. Aber ja, bei denen werden wir auf jeden Fall sprechen. Gut.
Ja, bitte.
In diesem
das
Sinne.
Das ist nämlich, aber da reden wir dann drüber.
Genau.
In diesem Sinne.
Das diskutieren wir zu einem anderen Zeitpunkt aus.
Ja.
Seltsam, aber so steht es geschrieben. Macht's gut. Tschüss.
Ja. Knock, knock. Tschüss.